Wir Menschen glauben immer, dass wir übermenschlich sind, oder dass wir mehr Macht haben als die Natur. Aber ganz im Ernst, wenn es irgendwann mal kommt, wenn die Natur irgendwann mal sagt, jetzt ist Schluss, dann schlägt die Natur zurück. Und dann werden wahrscheinlich die Hälfte der Menschen ausgerottet und dann irgendwann mal kommt es wieder, weil die Natur kann sich unglaublich wieder erholen.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute unterhalte ich mich mit Sabine Kügler. Sie ist Autorin und euch vielleicht schon bekannt als Dschungelkind. Das war der erste große Bestseller und gleichzeitig auch eine Autobiografie bis zu einem bestimmten Punkt. Und diese Autobiografie geht jetzt weiter mit dem neuesten Buch Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Da kommen wir auch nachher drauf zurück, dass wir nämlich wissen, wo die Krokodile sind und vor allem, warum du da geschwommen bist. Aber erstmal herzlich willkommen, Sabine.
Dankeschön.
Ja, ich würde gerne starten mit deinem schönsten Walderlebnis, wovon du, glaube ich, außergewöhnlich viele hast.
Also Walderlebnis, Urwalderlebnis oder Walderlebnis?
Walderlebnis. Es kann auch eine deutsche Fichtenplantage sein, wenn das dein schönstes Walderlebnis ist.
Ja, Walderlebnis. Also wenn ich an Wald denke, denke ich an ja Fichten und Eichel und ja, was ganz anderes wie Urwald. Schönste Erlebnis ist natürlich sehr, sehr schwierig, eine auszusuchen. Ich würde sagen, also eine genaue spezielle Erinnerung würde ich in dem Sinne, habe ich eigentlich nicht, aber für mich ist das einfach, für mich ist es, wenn ich in eine Situation komme, wo der Urwald für mich voller Farben ist. Also wo auf plötzlich, und da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, aber wo der Urwald sich so verändert, dass ich das Gefühl habe, es ist ja ein unglaubliches High, das man erlebt, dass man ein Teil des Urwalds wird. Man ist nicht mehr getrennt von der Natur, man ist Teil der Natur. Und das ist ein so unglaubliches Erlebnis, weil es ist so, als ob man Teil von etwas so Kräftiges und Mächtiges und Pures wird. Und das hatte ich auch schon mehrmals als Kind. Und das war so die Momente, wo man so ein Wahnsinns, so Glücksgefühl gehabt hat in dem Moment. Eigentlich fast ein High oder eigentlich doch tatsächlich so ein High, ja.
Ja, also es klingt toll, also das habe ich selten, muss ich sagen. Ich bin aber allerdings auch nicht auf den Urwäldern unterwegs. Aber da komme ich aber nochmal auf die Fichten und Eichen zurück. Hast du so ein High tatsächlich auf den Fichtenplantagen?
Ja, nee, also im Wald hier ist es ein bisschen anders. Aber ich meine, viele, die im Wald spazieren gehen, sogar hier sagen das. Also das ist ja so ein, man hat ja so ein Wahnsinnsgefühl, wenn man so durch den Wald läuft und da ist so viel, die Atmosphäre ist da so anders auch. Das spürt man ja auch hier, wenn man durch den Wald läuft. Also das ist ja so ein ganz besonderes Gefühl.
Ja, also das stimmt schon. Also das will ich auch gar nicht kleinreden, selbst wenn der Wald hier doch etwas stärker manipuliert ist als in Westneuguinea, wo du ganz andere Erfahrungen
sammelt
hast. Ist das, also ich meine, hier gibt es keine Krokodile im Wasser und so weiter, aber und auch keine indigenen Völker, die wenig oder gar keinen Kontakt zur europäischen oder wen auch immer anderen Kulturen hatten. Und da kommen wir auch gleich darauf zurück. Aber immerhin, also man kann natürlich auch sehr schöne Walderlebnisse hier haben. Aber heute geht es ja um deine Erlebnisse. Und du hast eine sehr bunte Kindheit gehabt, die aber nicht unbedingt einfach ist. Also deine Eltern, was waren deine Eltern eigentlich genau? Also Missionare trifft es, glaube ich, nicht ganz, oder doch?
Nee, also meine Eltern sind Sprachforscher oder von der Ausbildung sind sie Sprachforscher, aber sind ja auch weil christlich, also sind auch schon in dem Sinne auch Missionare, aber eigentlich sind sie Sprachforscher, beide ausgebildet.
Ja, und du, wie das so üblich ist, genau wie bei Diplomatenkindern, die ihren Eltern natürlich immer hinterher bzw. mitreisen, bist du mit deinen Eltern auch mitgereist und nach einer ersten Station in Nepal in Westneuguinea gelandet und letztendlich Ja. Unter anderem bei dem Volk der Fayu, die bis dato entweder wenig oder gar keinen Kontakt zur westlichen Zivilisation hatten, ne?
Überhaupt keinen Kontakt.
Überhaupt keinen.
Die Fayu wussten noch nicht mal, ja, die wussten noch nicht mal, dass es eine Außenwelt gab. Die wussten nicht, was hinter ihren Grenzen war. Die hatten keine Ahnung. Die wussten nicht, dass es andere Völker gibt. Die wussten nicht, dass es eine Erde gibt. Die wussten ja überhaupt nichts. Das Einzige, was sie wussten, was innerhalb ihrer Grenzen war.
Und da tauchen natürlich direkt mehrere Fragen auf. Das eine ist jetzt heute aus deiner Rückschau, bevor wir nochmal in die einzelnen Erlebnisse, weil wie gesagt, auf die Krokodile komme ich gerne noch zurück, weil das ja ein Buchtitel auch ist. Aber bevor wir da einsteigen, so aus heutiger Sicht, es gibt ja auch das Problem, wenn dann westliche Zivilisation kommt, dann hat dieses Volk eben doch Kontakt und dann tauchen so Fragestellungen auf wie Krankheiten oder wie Veränderungen. Wie würdest du das heute in der Rückschau sehen?
Also ich glaube, dass die Menschen hier ein komplett falsches Verständnis dafür haben. Ich glaube, dass dieses Kolonialdenken genauso präsent ist wie vor 200 Jahren. Nur die Menschen hier sind in komplett anderen Extrem gegangen. Wenn ich mit den Stämmen spreche oder mit den Einheimischen und mit den Dorfleuten und wenn man denen das sagen würde, die würden so wütend werden. Weil die sagen, was gibt euch das Recht, über uns zu entscheiden? Was gibt euch das Recht zu sagen, was für uns gut oder nicht gut ist? Warum glaubt ihr, dass ihr besser seid oder intelligenter seid als wir? Und da habe ich so viel Gegenwind dort bekommen. Und natürlich, mit Veränderungen kommen negative Seiten, aber es kommen ja auch positive Seiten. Und was natürlich, wo ich auch sehr, sehr dafür kämpfe, was natürlich nicht gut ist, ist, wenn die Wälder gerödet werden, wenn die Umgebung zerstört wird, gegen den Willen der Menschen. Das finde ich nicht in Ordnung, absolut. Aber ich glaube auch, dass die Menschen das Recht haben, selbst zu entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Ja, also ich finde das interessant. Ich habe mir da wirklich viel Gedanken darüber gemacht, weil das, genauso wie du das sagst, das wäre ja auch eine Art von Rassismus, wenn man diese Menschen vor Veränderungen bewahren will. Also es wäre so umgekehrt so, als wenn, ich sag mal als Beispiel, jemand versuchen würde, Europa abzuschotten, damit wir keine Handys bekommen oder irgendwelche anderen Dinge. Das sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Interessen, die aber zumindest bis dato noch in der Steinzeit lebten, was wir aber alle nicht mehr wollen.
Ja, und die eigentlich auch. Also das Interessante über Melanesen, und das wird sehr viel unterschätzt, ist deren Bindung zu ihrem Land. Wir glauben immer, wenn wir reinkommen, dass die Leute alle sich verändern wollen, dass die alle westlich werden wollen, dass die alle ihre Dörfer verlassen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Menschen haben so eine starke Bindung zu ihren Dörfern, zu dem Land, auf dem sie wohnen, zu ihren Traditionen, dass dieses Denken, dass die jetzt alle auswandern, ist passiert nicht. Im Gegenteil. Also viele gehen immer wieder zurück zum Dorf. Aber natürlich wollen die auch Bequemlichkeiten. Was wir Bequemlichkeiten nennen, ist für die natürlich was komplett anderes. Zum Beispiel das Thema Kleidung kam ja immer wieder hoch über die Jahre, auch die Kritik dagegen. Und aber dann würde ich jedem sagen, der das sagt, ich nehme die Person gerne mit und tue sie gerne nackt für eine Woche im Urwald. Und dann möchte ich das nochmal hören. Weil was Schutz, Kleidung kommt ja eigentlich, warum haben wir Kleidung erfunden? Das ist ein Schutz. Und für die Fayu, für die Stämme, wenn die Kleidung tragen, die tun das nicht, weil sie hübsch sein wollen oder weil die modern sein wollen. Die tun das, weil sie gemerkt haben, wir sind wärmer nachts, wir sind besser geschützt gegen Insekten, wir sind besser geschützt gegen die Sonne. Für die ist das einfach ein reiner Schutz.
Ja, also auch nochmal sehr schön, wovor man sie bewahren möchte. Und ich glaube, das schwingt so ein bisschen diese Sehnsucht nach der heilen Welt, die man für diese Leute bewahren möchte. Ich meine, es gibt ja durchaus Kulturen, wenn ich das richtig, also da kenne ich mich auch nicht so ganz im Detail aus, aber auf den Andamanen gibt es ja anscheinend ein paar hundert Leute, die das nicht wollen und dann eben auch sehr, sehr deutlich zeigen, dass das unerwünscht ist. Ne? Also ich meine, sie sind ja durchaus in der Lage, zu sagen, wir möchten das nicht. Ne? Also das nur von daher, aber,
genau. Und das sollte man respektieren, absolut. Ja. Das sollte man auch respektieren. Und es gibt auch Stämme in Neuguinea, die sagen, nee, wir sind da glücklich, wir haben da keine Interesse. Und das wird auch respektiert. Also das wird wirklich respektiert. Und die Gefahren, die Menschen dort haben, ist nicht so sehr, ob jemand mal reinkommt, ein einzelner Mann oder Sprachforscher oder Missionar oder was immer. Die Gefahr liegt da drin, dass wir im Westen so einen Konsum haben und wir immer wieder neue Rohstoffe brauchen und dadurch natürlich die Wälder abgeholzt werden. Ich meine, da wird ja sehr viel an Rohstoffen rausgeholt. Und die Gefahr, und das ist immer, wo wir dann ganz stark dran gearbeitet haben, die Gefahr liegt eigentlich mehr daran, dass das Land ihnen sozusagen zerstört wird und dass sie auch plötzlich da sitzen, wo sie nicht mehr ihre Gärten anbauen können. Also das ist mehr so sehr die Gefahr, die dort liegt, aber nicht so sehr, wie sie sich entwickeln wollen.
Ja. Kommen wir mal zu, du hast so viel erlebt, ich glaube, da kann man 3 Tage drüber reden, aber ich würde mir mal einzelne Sachen rausgreifen und natürlich den Titel Schwimmen nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Da gibt es ja eine schöne Begebenheit, wo du mal mehr oder weniger unwissentlich mit Krokodilen geschwommen bist. Magst du es mal erzählen?
Ja, also da war ich ja noch ein Kind, da waren wir ja noch bei den Fayu, das war so, glaube ich, im 2. Jahr oder so. Da waren wir auch schon ein bisschen länger dort und wir sind immer mit dem Boot flussaufwärts gefahren zu den anderen Fayu-Gruppen, weil die Fayu waren ja in 4 Gruppen aufgeteilt, die untereinander Krieg geführt haben. Und eine Sache, die wir gemacht haben, ist, wir sind öfters zu den anderen Gebieten gegangen, um die andere zu besuchen, die anderen Gruppen. Und wenn wir zurückgekommen sind, haben wir immer so die Tradition gehabt, dass wir dann auf dem Seitenfluss angehalten haben und geschwommen sind, weil es ist ja sehr heiß dort. Und den Hauptfluss, da kann man nicht schwimmen, weil die Strömung zu groß ist. Es ist ja der Klee-Fluss ist ja sehr, sehr groß. Da kann man nicht, also schwierig schwimmen. Und eines Tages haben wir so eine kleine Fluss entdeckt, das wir noch nie vorher gesehen hatten, der wirklich so traumhaft schön war, weil in diesem Fluss, der auch nicht so breit war, waren ganz viele Baumstämme, die sich eingefangen hatten. Und das ist natürlich perfekt zur Schwimmung. Die Strömung war sehr schwach. Es war wunderschön. Und wir sind dann da reingegangen. Wir hatten auch immer Fayu mit uns. Also wir hatten ja immer, der ganze Boot war immer voll mit Menschen. Und wir sind dann, mein Bruder, meine Schwester, mein Vater und ich, wir sind ja alle rausgesprungen und fingen an zu schwimmen. Schwammen in Ruhe, haben die Kühle sehr, sehr genossen, bis mein Vater irgendwann mal gemerkt haben, dass die ganzen Fayu, die normalerweise immer die ersten waren, die reingesprungen sind, ganz still im Boot saßen, sich nicht bewegt haben und uns total fasziniert zugeguckt haben. Und da ist mein Vater hin und hat gesagt, Leute, was ist mit euch los? Kommt doch ins Wasser, das ist doch so kühl. Und haben die den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein, in diesem Fluss schwimmen wir nicht. Und da hat mein Vater sich erschrocken und hat gesagt, warum ist das ein heiliger Fluss für euch? Und haben gesagt, nein, das ist der Krokodilfluss, wo wir die Krokodile jagen, die wir euch immer bringen. Und mein Vater natürlich, ich habe einen Mensch noch nie so schnell aus dem Wasser springen sehen wie mein Vater. Der ist so aus dem Wasser, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, hoch rausgesprungen, ins Boot gesprungen. Und dann erst hat er sich umgedreht und hat gesagt, raus, raus, Krokodile, Krokodile. Wir sind dann alle rausgesprungen, saßen dann im Boot. Und da hat mein Vater zu den Fayu gesagt, warum habt ihr uns nicht gesagt, dass das der Krokodilfluss ist? Und da haben die mein Vater ganz verdutzt angeguckt und haben gesagt, ja, aber Klausu, haben sie ja gesagt, jeder weiß doch, dass das der Krokodilfluss ist. Ja. Und Jahre später, ja, haben die uns erzählt, als die uns beobachtet haben, waren die so beeindruckt von unserem Mut und haben gedacht, was für ein starker Gott oder Geist die haben müssen, dass die den Mut haben, in einem Fluss zu schwimmen, die voller Krokodile sind, die auch sehr aggressiv sind. Und als sie erfahren haben, dass es einfach unsere Dummheit war, waren die natürlich sehr enttäuscht. So, dieser Spruch, das weiß doch jeder, hat mich ein Leben lang hier im Westen verfolgt. Immer wieder bin ich in Situationen reingekommen, wo Menschen irritiert wurden, wütend wurden, es nicht und haben mir gesagt, das weiß doch jeder. Das ist doch logisch. Sind sie dumm? Sind sie bescheuert? Immer wieder Kritik, immer wieder eine reingehauen worden bin, weil die Menschen nicht verstanden haben, dass ich vielleicht das nicht weiß. Was für die Fayu logisch war, dass jeder Mensch natürlich weiß, dass das der Krokodilfluss ist, haben wir ja auch hier, wo jeder denkt, das muss doch jeder wissen, dass das so ist.
Also und deshalb also der Titel. Eine Frage der Kommunikation. Also und vor allem, ja, ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Das sollte eigentlich jeder beherzigen und jede. wir sind gerade bei Sprache. Das heißt, hast du die Sprache der Fayu gelernt oder haben die Englisch gelernt oder wie habt ihr euch verständigt?
Nein, Englisch um Himmels Willen. nein, wir haben die Fayu-Sprache gelernt. Also Kinder lernen ja sehr schnell. Heute kann ich sie nicht mehr. Ich glaube, in meinem Leben 8 Sprachen gelernt und verlernt. Ich meine, ein paar Worte kann man, wenn man zurückgeht, dann kommt das wieder. Aber wir haben die Sprache gesprochen. Also Kinder lernen ja sehr schnell, wahnsinnig schnell.
Also kannst du noch was in der Sprache sagen? Weil ich finde einfach nur mal interessant, mal den Klang zu hören, weil der Klang entsteht ja auch in der Umwelt. Ne? Also genau. Das müsste ja eine Sprache sein, die zum Regenwald passt. Magst du noch was sagen? Kannst du noch was sagen auf Fayu?
Ja, also ich Ja, also ich kann die Sprache erklären. Also die Pfeilsprache ist eine Tonsprache. Das heißt, es bestehen 5 Töne. Hoch, mittel, tief, hoch bis mittel, mittel bis tief. Ungefähr in der Richtung so. Und zum Beispiel, wir haben das Wort Ei. Wir haben Ei, 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 Ei. Und ich weiß nicht, welche Reihenfolge das ist, aber das ist Haare, Nase, Zunge, ich und, glaube ich, Knie.
Also alles, also dieses 5-mal Ei waren 5 verschiedene Bedeutungen, oder?
Komplett verschieden. Komplett verschieden. Das heißt, wenn man den Ton falsch bekommt, bekommt man auch die Bedeutung falsch. So, was interessant ist auch bei den Fayu, und das ist Teil eines, die waren ja ein sterbender Kultur, die waren ja ein sterbender Stamm, die waren sich am Ausrotten. Wenn eine Kultur abstirbt, stirbt auch die Sprache vorher ab. Das heißt, die Sprache wird immer einfacher und einfacher. Das heißt, die verlieren immer mehr Wörter in der Sprache und Ausdrücke in der Sprache. Und das andere ist auch, dass die das Wort für ich eigentlich nicht mehr hatten. Die haben, wenn sie über sich gesprochen haben, haben sie ihren Namen gesagt. Also die haben über sich selbst in Drittperson gesprochen. Zum Beispiel, wenn ich sagen möchte, mir geht's gut, sage ich Sabine Awadukaha. Wenn ich sagen möchte, mir geht's nicht gut, Sabine Awadufei. Und die genaue, direkte Übersetzung ist, mein Herz ist gut oder glücklich oder mein Herz ist schlecht oder traurig.
Ja, also das ist ja interessant. Also auf der einen Seite erstmal eine Waldsprache. Ich finde, das passt so ein ganz klein bisschen auch zu den Regenwaldgeräuschen, dass man viel mehr über Töne macht. Also so stelle ich mir das klischeehaft vor, ich war ja noch nicht da. Ja. Aber umgekehrt auch, dass es Indizien dafür gibt, dass eine Kultur stirbt, dass Sprache verarmt, finde ich sehr interessant, weil wir haben ja häufig auch gerade in Deutschland die Diskussion von Leuten, die Sprache reinhalten wollen, aber Sprache verändert sich, Sprache muss leben.
Ja, ja. Ja, sonst stirbt sie aus.
Und wenn man Sprache in ein Korsett zwängt, dann stirbt sie möglicherweise mit ihr die Kultur. Finde ich einen interessanten Aspekt.
Ja.
Ich würde gerne mal auf deine Rückkehr, also du hast also als Dschungelkind, das ist ja auch erfolgreich verfilmt worden, war auch ein Wahnsinns-Bestseller. Und du bist ja nochmal dorthin zurückgegangen und Auslöser war eine schwere Erkrankung. Was war das, wenn ich fragen darf?
Also wir wissen es nicht genau. Also 2007, wo kann ich mich erinnern, dass ich zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde. Also es ist meine erste Erinnerung, wo ich gemerkt habe, dass ich so jeden Monat so 2-3 Tage mich nicht so wohl gefühlt habe. Hab das aber so abgeschoben. Ich war ja wahnsinnig viel unterwegs, war viel los. Ich habe das dann immer wieder an was anderes abgeschoben. Ja, eine Erkältung, Übermüdung, falsch gegessen, zu viel getrunken. Und es kam immer jeden Monat so diese selben Symptome wieder. Das waren so grippenartige Symptome. Und am nächsten Jahr wurden sie aber immer stärker. Und die Symptome, sie waren nur 2-3 Tage, wurden aber immer intensiver. Dann kam auch plötzlich dazu, dass zum Beispiel meine Knochen gebrannt haben. Das Gefühl ist, ob die Knochen brennen. Mein Kopf war oft voll so Nebel. Ich hatte viele Schmerzen. So wie man es ist so, als wenn man eine Erkältung hat und die ganzen Muskeln tun weh. So muss man sich das vorstellen. Dann fingen an, die Schilddrüsen fingen an, immer dicker zu werden. Meine Haare fingen an, rauszufallen. Ich fing an, abzunehmen. Ich hatte interne Blutungen. Also ganz komische Symptome. Und ich fing dann an, von einem Arzt zum anderen zu gehen. Hab mich untersuchen lassen. Hab mich mehrmals untersuchen lassen. Habe gedacht, okay, vielleicht ist es eine Allergie. Dann habe ich die ganzen Allergien ausprobiert. Dann habe ich alle Antibiotikum ausprobiert. Dann bin ich zum chinesischen Arzt gegangen, zum buddhistischen Arzt gegangen, habe mit Ärzten in Singapur gesprochen, in Australien gesprochen. Und jeder hatte eine andere Meinung, jeder hatte eine andere Diagnose und ich habe alles ausprobiert, aber es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und dann bin ich dann endlich beim Tropeninstitut gelandet und die haben mich auch untersucht und die haben immer gesagt, die Werte bei mir waren immer okay, die waren noch in der Grenze. Also sie waren nicht so, zum Beispiel, wenn ich so diese Symptome hatte, hatte ich kein hohes Fieber, aber meine Temperatur ist nach oben gegangen. Und dann, wenn es vorbei ist, ist es wieder nach unten. Aber es war nur so gerade, dass man nicht sagen würde, ich war krank, aber ich war trotzdem, irgendwas stimmte nicht. Und die haben mir dann letztendlich auch untersucht, alles war immer so grenzwertig, aber keiner konnte es erklären. Und da haben die mir gesagt, dass es vermutlich eine tropische Krankheit gibt, weil ich ja auch in Gebieten gewesen bin, wo nicht viele Menschen waren, dass ich mir irgendwas da eingefangen habe. Und die Krankheit zu finden und dann noch ein Heilmittel zu finden, sei fast unmöglich. weil die Vermutung lag auf dem Parasiten. So, und weil der Parasit wahrscheinlich gewandert ist und man nie ja wusste, wo er genau sein würde das nächste Mal, konnte man den ja auch nicht finden. Also es war eine sehr komplizierte Sache. Und als ich so die letzten Untersuchungen hatten, da war ich auch schon sehr, sehr krank, war ich unheimlich unter. Also ich war wahnsinnig dünn. Ich konnte auch nicht mehr. Also bei mir krachte ja alles zusammen. Wenn man krank ist, kann man ja auch nichts mehr machen. Und als ich da so am Ende angekommen ist, wusste ich, man hatte mir das auch indirekt gesagt, aber ich wusste, dass ich nicht mehr lange leben würde. Und da habe ich mir gesagt, ich kann nicht sterben. Ich habe 4 Kinder. Ich kann nicht sterben. Wenn es nicht für meine Kinder gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, in Ordnung, ich habe ein aufregendes Leben gehabt, ich gehe. Ich habe ein gutes Leben gehabt und so, war noch natürlich noch sehr jung, war noch in meinen 40ern, aber mein Leben war auf jeden Fall interessant. Aber wegen meinen Kindern habe ich gesagt, das kann ich nicht, kann nicht. Und da habe ich mir überlegt und habe ich gedacht, naja, wenn ich das dort bekommen habe, dann wird es vielleicht irgendwo unter den Stämmen jemand geben, der die Krankheit kennt und der ein Heilmittel hat. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, die natürlich bis heute, also die mein Herz total gebrochen hat. Ich glaube, das ist etwas, was ich keinem Menschen wünsche, diese Entscheidung treffen zu müssen. Zu sagen, okay, ich gebe die Kinder ab und gehe zurück in den Urwald, um vielleicht diese kleine Möglichkeit zu bekommen, zu überleben. Und habe mich dann entschieden, zurückzugehen und unter den Stämmen Heilmittel zu finden.
Und du warst oder ziemlich suchen. Lange weg, ne? Also das war ja nicht so, du bist hingeflogen, hast immer ein paar Wochen gesucht, sondern es hat ein bisschen länger gedauert, ne?
Ja. Also ich hatte gedacht, vielleicht ein Jahr. Also ich hatte das damals, wir wussten es ja auch nicht. Ich hatte mich ja da auch untersuchen lassen, in Papua-Neuguinea. Die haben ja ganz tolle Ärzte und die haben mir das auch gesagt. Die haben gesagt, das ist ein Parasit. Und sogar die Ärzte, die mich damals untersucht hat, mein Körper war ja im Auseinanderfallen. Es war so weit, dass die Rückenmarkzellen schon in meinem Blut aufzufinden waren. Also mein Rückenmark, warum, wissen wir nicht. Aber plötzlich hat man die in meinem Blut gefunden, Rückenmarkzellen. Und die hat das zu mir gesagt. Die hat gesagt, also von der westlichen Medizin können wir nichts machen. Und sie hat gesagt, geh und such unter den Stämmen. Weil die haben ja noch ein sehr viel medizinisches Wissen. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen los und suchen das. Aber wie lange das gedauert hat, das haben wir natürlich auch nicht gewusst. Und die haben natürlich, wir sind dann los und fingen dann an, von einem Ort zum anderen zu gehen. Ich habe dann ja alles genommen, was man mir gegeben hat. Und manchmal hat es auch geholfen, weil es ging mir ja auch besser. Ich habe zum Beispiel Gewicht zugenommen, dann war alles wieder gut. Dann dachten wir, ja, wir haben ein Heilmittel. Und dann plötzlich kamen die Symptome wieder. Und dann zum nächsten Ort. Und das hat sich natürlich viel länger das war natürlich viel länger als geplant.
Ja, also im Summe, wie lange, glaube du hast im Buch, schreibst du 5 Jahre oder wie viel? Oder das war sehr, sehr lange, ne?
Ja, also für 4 Jahre haben wir, ungefähr 4 Jahre haben wir gesucht, ja.
Wahnsinn.
Also 4 Jahre.
Das ist Wahnsinn, was für eine Leidensgeschichte. Aber letztendlich, ist denn was gefunden worden oder weißt du bis heute nicht, warum? Also im Moment, wenn ich jetzt so, wir sehen uns ja hier im Interview, siehst du aus wie das blühende Leben, also... Oder ist das nur, also ist es abgehakt für dich?
Ich kam ja, also man muss sich vorstellen, wir sind ja lange im Urwald unterwegs gewesen. Das heißt, wir hatten, ich war ja von den Kindern getrennt, habe schrecklich drunter gelitten, also durchgehend drunter gelitten und habe aber immer gesagt, okay, am nächsten Mal schaffen wir, das nächste Ort. Aber irgendwann mal wird die Hoffnung immer kleiner. Und dann kamen wir, da waren schon fast 4 Jahre, glaube ich, waren vergangen. Und dann ich habe die Hoffnung verloren. Also es war für mich vorbei. Und da habe ich gesagt, okay, da habe ich damals gesagt zu Miki. Miki ist ein Häuptling aus Papua-Neuguinea, mit dem ich auch geschäftlich zu tun hatte. Der ist derjenige, der mit mir gegangen ist, weil alleine das zu machen hätte erstens, würde das sehr gefährlich sein als Frau. Und zweitens, er kommt ja von dort, er kennt seine Kultur, er kennt die Sprachen und er ist dann mit mir gegangen. Und ich habe dem gesagt, hör mal zu, wir werden es noch einmal probieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich zurück zu meinen Kindern. Und weil ich hatte meinen Kindern versprochen, dass ich zurückkomme, egal wie. Auch wenn es ist, auf Wiedersehen zu sagen, die letzte Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ich habe ihm gesagt, es ist das letzte Mal. Und da haben wir einen Anruf bekommen von einem Mann, mit dem wir schon mal, da waren wir schon auf den Salomoninseln, weil wir sind ja wahnsinnig durch die Inseln gewandelt. Und der Mann kam von der Bergregion aus Papua-Neuguinea und der hatte seine Schwester, die in Port Moresby lebt, kontaktiert und hat gesagt, ruf den Mickey an und Sabine, ich glaube, ich habe das Heilmittel gefunden. Die sollen so schnell kommen wie möglich. Und da sind wir zurück nach Neuguinea, Papua-Neuguinea, sind dann in die Berge rein. Und da gab es einen Stamm, das war sehr, sehr weit in den Bergen. Das war in einem Gebiet, das nennt man Niemandsland, weil das ist noch bis heute unerforscht. Und die hatten gab es einen Medizinmann, also wir nennen das jetzt Medizinmann hier, der lebte isoliert in den Bergen. Und der hat gesagt, er kannte diese Krankheit und hatte auch das Heilmittel. Und ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, weil der kommt nicht aus den Bergen raus. Da ist jemand hochgegangen zu ihm. Und der ist dann ein paar Wochen später zurückgekommen mit einer Baumrinde, also zwei Baumrinden, die ich von der Farbe noch nie gesehen hatte. Und zwar ein richtiges, starke rosa, also richtige rosa Farbe. Und die haben mir gesagt, es waren zwei Bäume. Eins war nicht so selten, aber der zweite Baum ist so selten, also schwer zu finden, dass die wochenlang für diesen Baum gesucht haben. Und wenn man reingeschnitten hat in die Baumrinde, kam roter Harz raus. Und er hat gesagt, ich muss von beiden Baumrinden das Harz mischen und muss das nehmen, aber nur, wenn die Symptome da sind. Und das habe ich dann auch gemacht. Und der hat damals noch zu uns, also uns wurde dann gesagt, was wir damals wir haben das nicht so wahrgenommen, aber die haben gesagt, du wirst das Gefühl haben, dass du stirbst, aber du wirst nicht sterben. So, haben wir gehört, ist von einem Ohr rein, anderen wieder raus. So, dann haben wir gewartet, die Symptome kamen wieder. Und man muss sich überlegen, wir waren ganz, ganz tief hoch in einem Stamm, das eigentlich noch nie eine weiße Person gesehen hatte, das noch nie außerhalb ihren Grenzen waren. Und wir waren ja hunderte Meilen weg von jeglicher Zivilisation. Und dann habe ich das genommen. Und ich habe ja 4 Kinder bekommen, also weiß ich, was Schmerz ist. Aber das, was ich in den 3 Tagen durchgemacht habe, war so schlimm. Ich war Gott sei Dank die meiste Zeit viel, viel ohnmächtig. Aber das war so schlimm. Das Einzige, was ich mich an so erinnern kann, ich musste auch Mickey viel fragen, weil ich glaube, ich habe einfach alles weggedrückt. Der hat gesagt, ich habe nur geschrien. Wenn ich wach war, ich habe nur geschrien und geschrien, weil die Schmerzen waren so schlimm. Und ich habe meinen Kopf immer gegen den Boden geknallt, also gegen die Hütte, bis es geblutet hat, weil es hatte das Gefühl, dass jemand immer ein Messer in meinen Kopf reingestochen hat. Und das ging so 3 Tage so. Und da haben die gedacht, ich sterbe. Ich habe auch gedacht, ich sterbe. Und der Stamm hat sogar angefangen mit dem Trauergesang, weil die wollten meine Seele in dem Nachleben hineinbringen. Mickey hat natürlich geweint, weil er dachte, es ist jetzt zu Ende. Und dann am 4. Tag bin ich tatsächlich aufgewacht, habe ein unglaubliches Erlebnis gehabt, also Wahnsinnserlebnis. Bin dann aufgewacht und konnte mich natürlich kaum bewegen, aber die Schmerzen waren nicht mehr da. Und dann, mein Körper war ja komplett, ich konnte mich, ich glaube, die erste Zeit überhaupt nicht bewegen. Die mussten mir helfen, ich konnte nichts. Und da haben die mich so langsam wieder zu Kräften gebracht. Hat lange, lange gedauert. Also mich komplett zu erholen von das, was letztendlich, es war letztendlich ein Gift. Also beziehungsweise haben die meinen Körper vergiftet, um mich zu heilen. Mich komplett von dem zu erholen, hat ungefähr 1 Jahr gedauert. Boah. So stark hat das, ja. Und seit dem Zeitpunkt an, weil wir wussten ja nicht, wir waren, es könnte ja wiederkommen. Ich habe gedacht, naja, vielleicht war ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so. Aber seitdem nie wieder gehabt. Nie wieder.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und während du das erzählst, geht mir so durch den Kopf. Auch unsere hiesige Bevölkerung hatte ja alte Traditionen. Die sind ja letztendlich, so ist hier bei uns linksrheinisch, durch die Römer ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Beziehungsweise, die haben ja den größten Teil der Bevölkerung ausgerottet. Sind ja ganz viele alte kulturelle Dinge verloren.
Ja. Die Römer.
Ja, ja, die Römer. Na gut, was die Römer damals waren, das sind ja heute dann teilweise die Industriestaaten in den Regenwäldern, was da auch an altem Wissen verloren gegangen ist. Und wir denken ja automatisch immer an schamanische Dinge, die ja gar nicht verkehrt sein müssen, aber auch tatsächlich diese ganzen medizinischen Dinge. Also das tut einem dann so im Nachhinein noch so leid, obwohl es ja schon so lange her ist. Und deswegen vielleicht kommen wir das zu dem letzten Aspekt von unserem Gespräch, nämlich dem Schutz. Also was gibt es irgendwas, was wir tun müssen oder wie ist überhaupt die Gesamtsituation dort? Ne? Also der Druck ist ja unheimlich groß. Wir lesen hier in Deutschland zum Beispiel, überhaupt in den westlichen Ländern ja immer von den vorrückenden Palmölplantagen oder von Bergbau-Dingen oder auch Holzeinschlägen. Wie sieht aus deiner Sicht die Zukunft zumindest von dem Gebiet aus, in dem du dich bewegt hast?
Also es gibt natürlich definitiv eine Veränderung, das ist ganz klar. Nur ich habe da ein bisschen andere Meinung, was auch die Stämme auch zum Teil haben. Wir Menschen glauben immer, dass wir übermenschlich sind, dass wir mehr Macht haben als die Natur. Aber ganz im Ernst, wenn es irgendwann mal kommt, wenn die Natur irgendwann mal sagt, jetzt ist Schluss, dann schlägt die Natur zurück. Und dann werden wahrscheinlich die Hälfte der Menschen ausgerottet und dann irgendwann mal kommt es wieder, weil die Natur kann sich unglaublich wieder erholen. Also der Gedanke zu sagen, wir zerstören die Umwelt und das wird sich nie wieder erholen. Nein, irgendwann mal, wenn wir etwas zerstören, ist es nicht die Umwelt, wir zerstören uns selbst. Wir zerstören unser Lebensraum. Das heißt, eigentlich müssen wir mehr Sorge machen, dass wir alle instinkt gehen als die Natur, weil die Natur wird sich wieder erholen. Und das habe ich immer wieder erlebt. Es ist sehr schwer, etwas aufzuhalten, was sich schon voran entwickelt. Was ich schön finde, das sehe ich auch bei meinen Jüngeren, auch bei meinen Kindern, ist natürlich dieses Bewusstsein, dass wir eine Verantwortung haben. Wir haben eine Verantwortung gegenüber der Natur, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen, wir haben auch eine Verantwortung. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, das ich gelernt habe in meinem Leben. Wir haben auch eine Verantwortung uns selbst gegenüber. Und viele Menschen tendieren immer nach draußen zu gucken, immer nach dem Äußeren. Und ich glaube, viele Menschen hier, weil was ich hier sehe an Einsamkeit, an Traurigkeit, an Depression, ist ja unglaublich und sehr tragisch. Also wir sind ein Land, das so vereinsamt ist. Und ich denke mir, das hat auch viel damit zu tun, dass die Menschen einfach lernen müssen, für sich selbst Verantwortung zu nehmen. Das heißt, dass die lernen zu sagen, es muss mir auch gut gehen, weil wenn es mir nicht gut geht, wie kann ich dann etwas Gutes tun zu der Welt? Und das ist etwas, weil wir sind eine andere Art von Gesellschaft im Vergleich zum Stamm. Im Stamm ist das anders, aber hier sind wir eine andere Art von Gesellschaft. Und die Verantwortung zu übernehmen für uns selbst und dann für den Nachbarn und dann für die Außenwelt, finde ich, ist sehr, sehr wichtig.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, das kann ich gar nicht mehr toppen. Ich kann nur noch mal gerne auf dein Buch hinweisen. Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Da kann man noch viel, viel mehr erfahren. Also das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und trotzdem so spannend, weil auch das gehört zu Wald. Sonst rede ich natürlich auch gerne über Bäume und über Bioenergie und keine Ahnung was. Aber in dem Fall, und das finde ich besonders berührend, nur es ist ja nochmal ganz deutlich unterstrichen, wir sind Teil der Natur, wir sind wichtig. Und wir müssen eben schauen, wie wir mit uns und dann auch mit der uns umgebenden Natur, in die wir ja eingebettet sind, umgehen, sodass es allen gut geht. Ja. Finde ich einen sehr, 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 sehr schönen Gedanken. Ganz, ganz vielen Dank, Sabine, dass du dich für das Gespräch zur Verfügung gestellt hast, dass du uns hast Einblick nehmen lassen, auch in dramatische Situationen von deinem Leben. Und dann freue ich mich erstmal, dass du deine Krankheit besiegt hast.
Dankeschön.
Und es ist auch nochmal Wahnsinn, was da für eine Energie dahinter gehört, sowas jahrelang zu verfolgen. Also kann man ganz, ganz viele Dinge draus ziehen. Also ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche deinem Buch natürlich einen Riesenerfolg.
Dankeschön.
Und bin gespannt, was du noch alles erlebst in deinem Leben, weil irgendwie scheint das ja nicht abzureißen.
Ja, bitte, 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 nein. Mein Traum, ganz im Ernst, und da lachen immer alle drüber, mein Traum ist es, ein normales Leben zu haben. Also wirklich ein normales Leben, wo ich aufwache, zum Bäcker gehe, meine Brötchen hole, nach Hause komme, die Zeitung lese, meinen Kaffee trinke. Das ist so mein Traum. Aber alle sagen, das würde ich vielleicht für 4 Wochen aushalten. Das ist so.
Also, dann heißt dein nächstes Buch vielleicht, ich laufe da, wo die Brötchen sind.
Ja, genau.
Das wäre doch der nächste Titel.
Das wäre das nächste. Dankeschön.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Sammeln der Erlebnisse für das Brötchenbuch.
Oh, da haben sie eine gute Idee.
Und ich bin gespannt, was wir für dich noch alles lesen werden.
Okay, gut, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.